Ganz herzlich willkommen, sehr geehrte Zuschauer, zu unserer heutigen Visite-Sendung. Ich hoffe, Sie hatten auch alle eine schöne letzte Woche und starten nun ab morgen in die neue. Und lassen Sie uns heute Abend noch einmal Zeit finden für interessante Leserfragen. Und ich will auch gleich heute zu einer Anfrage kommen einer jungen Familie. Und zwar schreibt mir Esther. Ich entnehme aus der E-Mail, dass Esther zwei Kinder hat. Sie wohnen auf dem Lande in der Schweiz, umgeben von ganz viel Natur. Die Kinder wachsen eigentlich mit einer großen Liebe auf. Die Kinder wachsen in der Natur auf. Und alles, was Esther beschreibt, hat schon sehr viel Basis, glaube ich, für ein Gesundwerden und Gesundbleiben. 2006, 2007 hat eine Tochter, Fabienne, die erste Tetanusimpfung erhalten. Und sie haben das sehr gut gemacht. Sie haben eine reine Tetanusimpfung gegeben, ohne Aluminium und ohne Quecksilber. Das war die einzigste Impfung. Und insgesamt werden die Kinder dieser Familie ausschließlich homöopathisch behandelt. Für Fabienne gab es aber dann 2016 einen Kontakt mit Zecken. Und es entwickelte sich daraufhin auf dem Unterarm ein kreisrunder Ausschlag. Wir bezeichnen das ein sogenanntes Erythema migrans. Darin können wir noch deutlicher erkennen, dass es hier zu einer Übertragung mit Spirocheten gekommen ist. Und diese Borreliose, die sich eventuell aus so einem Kontakt entwickeln kann, der wurde natürlich sofort aus der Sorge heraus eine Antibiotikatherapie mit Doxycyclin verordnet. Das ist so in Ordnung. Dieses Erythem war dann rückläufig und die Familie hat seitdem immer wieder auch die Borreliose durch homöopathische Mittel jedes Jahr auch begleitet. Jetzt schreibt sie aber die Sorgen von Fabienne. Fabienne hatte sich 2020 ein Muttermal entfernen lassen unter dem Kinn. Das ist ein sehr, sehr kleiner Eingriff nur gewesen und hat unmittelbar danach wie einen ersten epileptischen Anfall bekommen. Sie hat es so geschildert, 5 bis 10 Sekunden hat sie die Augen weit geöffnet, war nicht ansprechbar und hatte das Gesicht ohne Farbe. Und das war für die Eltern oder auch für die Mutter ein sehr erschreckendes Ereignis. Das war im März 2020. Im November ereignete sich ein Gleiches in einem Brillengeschäft. Und hier kann die Lichteinwirkung der Auslöser gewesen sein. Auch hier hat sie sich wieder verkrampft, aber sie war bewusstlos. Sie war nicht mehr ansprechbar und ganz langsam ist sie dann wieder zu sich gekommen, also anfallsartig, ohne Vorherkehrung. Man dachte, es wäre vielleicht in dem Moment eine Unterzuckerung. Und jetzt schreiben wir schon 2021, kam es dann nochmal am Morgen zu so einem dritten Anfall, der insgesamt natürlich die Familie sehr beunruhigt. Und sie schreibt, eine Überflutung von irgendwas oder eine Unterzuckerung. Am frühen Morgen, kann das überhaupt möglich sein? Am Tag selbst ist sie dann noch in die Schule gegangen, aber sie war am Nachmittag sehr müde. Die Sorge ist jetzt, die Abstände werden immer kürzer. Und was steckt denn eigentlich dahinter, was mit ihr vielleicht zu tun haben könnte? Zwischendurch gab es auch Zahnbehandlungen, die sie unbelastet und nichts in ihr ausgelöst haben. Wichtig zu wissen ist, hat sie immer wieder Infekte? Und sie konnte mir diese Frage auch in der E-Mail beantworten. dass sie schrieb, dass sie immer wieder starken Herpes an der Lippe hat. Herpes ist ein, also Herpesviren sind Herpes-Simplex-Viren und sie nimmt unterstützend Vitamin C und Zink ein. Das ist die E-Mail und die Mutti oder die Esther stellt jetzt an mich die Frage, was ist der Grund für diese Anfälle? Können immer noch Borrelien die Ursachen sein? Und sie nimmt seit Dezember 2020 Rizol Kappa von der Apotheke Eiche ein. Das sind Tropfen auf der Basis von Rizinusöl, angereichert mit Walnuss und verschiedenen bitteren Zusätzen, die eine sehr hohe, gute, auch antiparasitäre Wirkung haben. Esther, ich danke Ihnen sehr herzlich für diese ausführliche auch Dokumentation und den Verlauf und will Ihnen sehr, sehr gerne meine Gedanken dazu sagen. Erstmal muss man davon ausgehen, dass Ihre Tochter natürlich in einer sehr behüteten, wunderschönen Umgebung aufgewachsen ist. Ich entnehme diesen Zeilen, wie Sie schreiben, auch mit sehr viel Liebe bedacht. Und dennoch muss man sagen, wer in der Natur aufwächst, ist der Natur auch sehr nah. Und die immer wieder aufkehrenden starken Herpesbelastungen sind ein Hinweis auf eine Immunschwäche. Das ist der erste Ansatz und man sollte in diesem Moment wirklich mal einen Immunstatus machen, um mehr zu wissen, als warum sie immer wieder auch zu solchen sehr starken Lippenherpesreaktionen neigt, die übrigens unterschiedlich ausgelöst werden können. Und sehr oft ist es auch gerade die Sonne, das UV-Licht, das hier reaktiviert. Aber das, was dahinter steckt, das muss man angucken. Das andere ist, da haben Sie recht, die Borreliose ist eine für meine Begriffe schon sehr ernstzunehmende Geschichte oder Erkrankung. Und ich würde daraus noch keine Borreliose und keine Neuroborreliose machen. Aber Fakt ist auch, dass die Kombination zum Beispiel der Borreliose mit einer Toxoplasmose dieses klinische Bild forcieren kann. Und man sollte in diesem Falle wirklich einen Lymphozyten-Transformationstest auf Borrelien jetzt abklären und dazu einen Lymphozyten-Transformationstest auf Toxoplasmose. Das eine sind Bakterien, das andere sind Einzeller. Und es gibt kaum medizinisch Hinweise, wie wir an die Fragestellung kommen, sprechen wir hier von einer sich auseinandersetzenden Immunität mit diesen Bakterien. Denn die Toxoplasmose, das ist, wenn sie auf dem Lande leben und gerade die Kinder in Kontakt sind, dort sind Katzen, da sind Nager, da sind Hunde, da sind Pferde, da sind Schafe, dann ist es fast gar nicht möglich, dass nicht auch Kinder mit diesen Belastungen groß werden. Das heißt, es wird immer davon abhängen, wie weit die eigene Immunität noch in der Lage ist, mit diesen Belastungen fertig zu werden. Denn ich habe niemals eine Borreliose, eine Entwicklung einer Borreliose erlebt, die nicht im Hintergrund viele andere Belastungen des Körpers oder das Immunsystem zu tragen hatte. Und der Herpes ist mir hier ein wichtiges Anliegen, der eigentlich schon zeigt, es gibt eine gewisse Schwachstelle, die dem Körper durch die Reaktivierung dieser Herpesviren immer wieder deutlich macht, ich brauche Unterstützung. Das heißt, einer Borreliose und einer Toxoplasmose würde ich hier auf jeden Fall nachgehen. Es ist zweimal geschehen und es ist aus einer Situation geschehen, die eigentlich nur eine, vielleicht eine Reizüberflutung bedeutete. Sie haben angegeben in ihrer E-Mail, ob vielleicht auch das Anästhesiemittel die Ursache war. Das ist nicht von meiner Seite jetzt zu bestätigen. Natürlich muss man das auch in Erwägung ziehen, aber dennoch, sie ist jetzt in einem Alter, wo mir sehr wichtig wäre, sind ihre Weisheitszähne noch da? Denn wenn die Weisheitszähne, die korrelieren mit dem Herzdünndarmmeridian, noch impaktiert sind, sie haben von Zahnuntersuchungen und auch operativen Eingriffen gesprochen, es kann sein, dass die Weisheitszähne mittlerweile eliminiert waren, aber Weisheitszähne, die impaktiert sind oder Weisheitszahnnarben nach Extraktion, können auch ein Bild einer Epilepsie provozieren. Und bitte lassen Sie das ausschließen. Das heißt, man braucht ein Panoramabild, ein OPT. Das wird es ganz sicher auch geben. Aber das muss jemand befunden, der auch zu diesem Sachverhalt und der die Zusammenhänge gut verstehen kann. Auch die Weisheitszähne können, wie gesagt, noch ganz andere klinische Bilder machen. Aber gerade bei der Epilepsie, bei den jungen Menschen oder Epileptoin-Krankheitsbild, würde ich das Sie bitten auszuschließen. Das andere ist, dass wir im Rahmen von einer parasitären Belastung ausgehen müssen. Und das ist etwas, was mir als ganz Wichtiges erscheint. Tenia saginata ist eine Rinder- oder Schweinebandwurm. Das heißt, wir Menschen sind hier nicht der Zwischenwirt, sondern wir können sogar der Endwirt sein. Und diese Proglottiden nennt man das. Das sind so kleine Bereiche, die so von 1 bis 12 bis 2 Zentimeter sich abtrennen können und mit dem Stuhl ausgeschieden werden. Und dieser Rinder- oder Schweinebandwurm, der kann bis zu jahrelang im Dünndarm des Menschen sich etablieren. Diese kleinen Proglottiden, die sind nicht größer als 1 bis 2 Zentimeter, die mit dem Stuhl abgehen, haben jeweils in sich 80 bis 100.000 Eiern. Und die werden abgelegt im Gras, im Heu, wie auch immer. Aber das Rind oder das Schwein oder wer auch immer da sich aufhält, kann sich infizieren. Und erst dort wachsen diese Eier zu Larven. Das sind Prozesse, die können manchmal monatelang dazwischen liegen. Aber wenn wir zum Beispiel diese Larven durchfliegen, durch nicht abgewaschenes Obst, wenn wir zum Beispiel durch Rindfleisch, und das ist nicht richtig durchgebraten, diese sogenannten Trichinen, auch sogar Kälber, kleine Kälber sind hochinfiziert mit diesen Trichinen, weil über die Schwangerschaft wird eigentlich diese Belastung schon an die nächste Generation, ans Kälbchen übergeben. Das heißt, wenn das Rind diese Larven sich entwickeln lässt in sich, dann werden diese über das Blut und über das Lymphsystem eigentlich im gesamten Organismus und hauptsächlich im Muskelfleisch werden sie dann sich aufhalten. Und damit kann man natürlich auch durch nicht nur durch Fleisch, auch durch Insekten oder durch Käfer, die diesen Kot der Tiere aufnehmen, aber auch durch Rohkost oder Salate, können wir mit diesen Trichinen infiziert werden. Und ich würde das einfach nicht ausschließen wollen. Die Erkrankung, die wir Menschen dann eigentlich spüren, weil bei uns gelangt es ja dann auch in den Dünndarm und dieser Rinder- oder Schweinebandwurm, der hat auch die Tendenz, dass er sich an die Dünndarmschleimhaut fest etablieren kann, der der sorgt dann dafür, dass wir unterschiedliche auch Symptome entwickeln. Und diese Symptome, die fangen dann an natürlich über eine gewisse Leistungsinsuffizienz, dieses Müdewerden, Schlappsein, Muskelschmerzen bis hin zu Sensibilitätsstörungen. Und es gibt eine Erkrankung, die wir als sogenannte Zysterzikose nennen. Das heißt, wenn es jetzt um eine Beeinflussung unserer Gehirntätigkeit geht. Und hier etabliert sich jetzt der Exophthalmus zum Beispiel, dass die Augen etwas vorstehen, aber auch die Psychose, die Depression und die Epilepsie. Und deshalb würde ich diese Neurozystizerkose ausschließen wollen bei ihr. Und ich würde es als sehr dringend wichtig empfinden, dass sie eine diagnostische Abklärung diesbezüglich bitte anstreben. Das ist medizinisch nicht einfach, weil man kann natürlich im Stuhl die Eier nachweisen, aber das ist für meine Grippe manchmal so ein bisschen wie russisch Roulette. Nur wenn wir im Stuhl gezielt nichts finden, ist oft so eine Diagnose vom Tisch. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn wir eine Bioresonanztestung, eine Salvia-Testung, das ist eine Form der Bioresonanz oder auch mit der Elektroakupunktur nach diesen Dingen, Tenia als auch Askariden, Spulwürmern, Fahnden, werden wir eigentlich sehr schlüssig. Wir haben ja mittlerweile unglaublich oft auch den Beweis, weil wir dann zu einem Parasitenprotokoll greifen, was genau hier drauf abgestimmt ist. Und das wäre zum Beispiel, wenn es sich bestätigen würde, mit einer wirklich gewissen auch Vorsicht zu tun, wenn wir hier von einer Erkrankung sprechen, die in ein elliptoides Formbild geht. Aber dennoch wird gar kein Weg daran vorbeigehen, diese Dinge hier so zu therapieren. Das andere neben dem Schweine- und Rinderbandwurm sind wirklich, und das ist ganz einfach gedacht, aber es sind diese Kinder, die auf dem Lande leben, die der Natur verbunden sind, dass sie hoch belastet sind mit Spulwürmern. Die Askariden, wir sagen heute, jedes 95% unserer 4- bis 7-Jährigen haben Spulwürmer. Und wir haben viel öfter in der Vergangenheit als Ärzte regelmäßig Wurmkuren gemacht. Jeder Tierhalter sagt mir, ja, ich mache mit meinem Hund 2-mal im Jahr eine Wurmkur. Es gibt auch Tierhalter, die machen keine Wurmkur, weil sie sollen 3 Tage hintereinander vom Hund Stuhl abgeben und dieser Stuhl ist frei, also machen sie keine Wurmkur. Das geht überhaupt nicht. Das heißt, es ist vorprogrammiert, mit Spulwürmern infiziert zu sein. Und auch das kann man diagnostisch feststellen durch Bioresonanz oder Elektroakupunktur. Die männlichen Spulwürmer werden 15 bis 20 cm lang und die weiblichen bis 50 cm. Aber was eben Spulwürmer tun, sie senden täglich bis 20.000 Eier ab. Das heißt, sie können dann im Boden verbleiben, auch manchmal bis über einen Monat oder 2 Monate. Je nachdem, wenn die Temperatur tiefer ist, dauert dieser Prozess, bis die Larven dann schlüpfen, viel, viel länger. Aber eigentlich werden sie dann auch wieder aufgenommen durch das Obst, was runtergefallen ist, durch die Hände, die nicht ganz gewaschen waren, Gartenarbeit, Hund anfassen, im Fell streicheln, das Kätzchen in die Hand nehmen. Alles das sind solche Wege, wo dann diese Dinge in den Dünndarm gelangen. Sie können auch die Dünndarmwand durchdringen, gehen dann ins Lymphsystem und ins Blut, in die Leber, gelangen von der Leber ins rechte Herz, dann in die Lunge, werden wieder verschluckt und etablieren sich dann. Das heißt, diese Spulwürmer haben einen unglaublich großen Einfluss auch auf eine gewisse Neurotoxizität, und das darf man nicht unterschätzen. Das ist schon im Jahre 1912 gewesen, als ein Dr. Fluri mal so toxikologisch, pharmakologisch und auch chemisch untersuchen lassen, was sind Spulwürmer, wie sind sie zusammengesetzt, was bilden sie auch für hohe Toxine. Und er hat damals so formuliert, diese Schrift und dieses Wissen muss das Basiswissen sein eines jeden Arztes. Dann würde er nie mehr so schnell sagen, das ist psychisch, das ist psychosomatisch oder das ist vielleicht funktionell oder chronisch. Und das ist ein Wissen, was wir heute, manchmal liegt die Lösung so banal auf der Hand. Und ich würde mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, genau, ich wollte nur überlegen, ich wollte Ihnen nur meine Gedanken mitteilen, die ich jetzt, wenn sie meine Tochter wäre, dringend würde wissen wollen. Und er hat nachgewiesen, dass 50% die Spulwürmer aus natürlich Eisen, Basen, Fetten, Kohlenhydrate, Glykän bestehen, aber sie produzieren, und er nannte das Ascaryl-Alkohol. Das ist also so ein Alkohol, der im zentralen Nervensystem Halluzinationen machen kann, Hysterie, Epilepsie, Tetanus, Krämpfe, Delirien und Geistesstörung bis hin Meningismus. Und das sind von meiner Seite wertvolle Hinweise, die ich Sie bitten würde, bei Ihrer Tochter abzuklären. Selbstverständlich kann man auch mal ein EEG schreiben und die Hirnströme dann aufzeichnen lassen und sehen, wie ist hier die Erreger oder wie ist hier überhaupt die Erregung aufzuzeichnen. Aber damit ist eigentlich ganz schnell irgendwo ein therapeutischer Schritt auch schon entschieden. Und das ist eigentlich im Moment nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass wir verstehen, warum sie zu diesen Anfällen neigt, die ich nicht aus dieser Perspektive einschätze als eine Hypoglykämie, dass einfach der Zucker jetzt permanent nach unten sinkt. Der Körper hat in diesem Alter und auch überhaupt, er schützt uns vor solchen Zuständen, weil er kann viel zu viel Zucker mobilisieren aus seinem eigenen Stoffwechsel. Das ist eigentlich nur möglich in der Regel, wenn Sie Insulin spritzen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen für Fabienne hier ein bisschen weiterhelfen. Es ist ein großes Thema, das Fürsorge und auch sehr viel Nachsicht benötigt. Und Stück für Stück mit jedem einzelnen Punkt, glaube ich, die Fabienne wieder in eine sehr schöne und stabile und glückliches Gesundsein wieder für sie zurückführt. Wir sehen gerade bei solchen sich entwickelnden, gerade bei jungen Menschen beobachte ich das, die auch unter Epilepsie leiden. Epilepsie selber hat ja verschiedene Formen der Epilepsie, aber eigentlich alle nur eins erfahren, sie erfahren eine medikamentöse Einstellung, um sie anfallsfrei zu halten. Aber niemand sollte eine therapeutische Entscheidung, die oft über Wochen, Monate und auch Jahre sich vollzieht, mit allen Konsequenzen nicht tun, bevor er nicht versteht, warum diese Krankheit sich individuell bei diesem Menschen hat entwickeln können. Wir verlassen diese Wege sehr oft, weil wir dazu auch ärztlich nicht in der Lage sind. Wir sind heute fachspezifisch ausgebildet, und damit kann, und das ist überhaupt keine Schuldzuweisung, aber dadurch kann ich nur meinen Blick direkt auf das Problem lenken. Und ich wünschte von Herzen, dass wir als Ärzte immer mehr Größe auch zeigen, indem wir ehrlich zu unseren eigenen Grenzen stehen und im Sinne eines Patienten uns bis zum letzten Punkt dafür engagieren, um die Ursache zu finden. Und das braucht die Vernetzung von uns Kollegen untereinander, damit wir am Ende glaube ich, alle mit einem sehr schönen und guten Ergebnis unserer Behandlung zufrieden sein können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen wunderschönen Sonntagabend und ich hoffe, Sie freuen sich wie ich auch auf die nächste Woche und ich freue mich sehr auf das Wiedersehen am kommenden Sonntagabend. Vielen Dank.